mit der Hauptattraktion des heutigen Abends beginnen, Anna Ortner. Sie ist Professorin für Geschichte Großbritanniens und Nordamerikas an der Universität Kassel. Sie hat an den Universitäten Köln und Prag studiert, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Köln und Bonn. Und von 2005 bis 2010 war sie Researchfellow am Deutschen Historischen Institut in Washington D.C., wo sie dann auch 2007 bis 2008 als kommissarische Direktorin fungierte. 2010 folgte sie einem Ruf an die Universität in München, die RU, und seit 2014 ist sie in Kassel Professorin. Sie ist Kulturhistorikerin, ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Reise- und Tourismusgeschichte sowie in der Geschichte der amerikanischen Race Relations. Zuletzt hat sie sich mit der Rassentrennung an amerikanischen Flughäfen befasst, ein hochspannendes Thema. Und ihr Buch zum Thema Jim Crow Terminals, The Desegregation of American Airports, wird Ende des Jahres erscheinen. Heute wird sie einen Vortrag halten, den Sie schon sehen können, zum Thema Black Lives Matter, Gewalt, Geschlecht und Bürgerrechte in den USA. Wir freuen uns auf.
Vielen Dank für die nette Einführung, Carmen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und wir das Netzwerk der hessischen Amerikanistik ein bisschen stärken. Ich möchte mich heute Abend befassen mit dem Zusammenhang von Gewalt, Geschlecht und Bürgerrechten. Und dabei interessieren mich vor allem die Gewalterfahrungen junger afroamerikanischer Männer, die in den letzten beiden Jahren durch die intensive Medienarbeit von Bürgerrechtsorganisationen und der Bewegung Black Lives Matter zunehmende Aufmerksamkeit erfahren haben. Und dabei ist es nicht etwa so, dass diese Gewalterfahrungen zugenommen haben. Nein. Sie haben als alltäglicher Ausdruck eines institutionalisierten Rassismus zu gelten, der die Gesellschaft der Vereinigten Staaten seit Jahrhunderten kennzeichnet. Und daran argumentiere ich, und das tun auch andere, hat auch die Wahl von Barack Obama nichts geändert. Zugenommen hat aber in der Tat die Aufmerksamkeit, die dieses Problem erfährt. Warum, so fragen viele, sind es vor allem afroamerikanische Männer, die Gewalt erfahren oder häufig pauschal als Gewalttäter stereotypisiert werden? Welche historisch verwurzelten Vorstellungen von Black Masculinity liegen Gewaltphänomenen zugrunde? Und inwiefern genießen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen den Schutz ihrer Bürgerrechte? Bürgerrechte, für die die Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er Jahre gekämpft hatte und die in Gesetzen wie dem Civil Rights Act von 1964 und dem Voting Rights Act von 1965 eine Bestätigung erfuhren. Oder, das kann man auch fragen, sind Bürgerrechte, die eigentlich ja in der US-Verfassung verankert sind und gar keiner Bestätigung durch diese Gesetze bedurft hätten, wieder zunehmend als Privileg weißer Amerikaner und Amerikanerinnen zu verstehen. Und schließlich interessiert mich genauer die Black Lives Matter Bewegung. Welche Form von Bewegung ist das, frage ich in meinem Vortrag. Wer sind ihre Führungspersönlichkeiten und wer sind ihre Anhänger und Anhängerinnen? Und natürlich wichtig auch die Frage, welche Agenda verfolgt sie? Kann man Black Lives Matter als neue Phase der Bürgerrechtsbewegung deuten, um diese Themen und Fragen wird es in meinem Vortrag während der kommenden 45 oder 50 Minuten gehen. Und ich würde gerne anfangen mit einem Bild, das Sie auf der Webseite der Black Lives Matter Bewegung finden. Und das hier ist eine Demonstration, die stattgefunden hat in Los Angeles auf dem Rodeo Drive. Das sieht man da oben auf diesem unteren Teil eines Fensterrahmens, steht 2 Rodeo Drive. Und auf dem Bild sehen Sie eine sehr gemischte Gruppe junger Leute, die unterschiedliche ethnische Hintergründe repräsentieren, die sich zusammengefunden haben als Vertreterinnen und Vertreter der Black Lives Matters Bewegung in Los Angeles. Und Sie sehen, dass die alle unterschiedliche Schilder oder einige unterschiedliche Schilder in den Händen halten. Und an zentraler Stelle, da in der Mitte, sieht man Hashtag Black Lives Matter. Das ist das Twitter-Hashtag, über den die Anhänger und Anhängerinnen von Black Lives Matter kommunizieren. Sie sehen aber auch hier zum Beispiel und da oben Bilder von Trayvon Martin, dem jungen Mann, der im Frühsommer vor mittlerweile 3 Jahren erschossen worden ist in Sanford, Florida. Sie sehen ein Schild, auf dem steht Zimmerman. Das ist der private Sicherheitsmensch, der Trayvon Martin erschossen hat. The people say guilty. Zimmerman war nämlich von einem Gericht in Florida freigesprochen worden. Sie sehen ein anderes Schild, wenn Sie mal genau in der Mitte gucken, da unter diesem 2 Rodeo Drive. Zimmerman murdered securing the plantation. Das ist eine Referenz, die sich auf die Sklaverei in den Vereinigten Staaten bezieht und insofern als kritischer Kommentar zu den Race Relations zu deuten ist, die, so schlägt dieser Spruch vor, eigentlich nichts von ihrer Problematik und ihren Unterdrückungsverhältnissen verloren hat, seitdem es Sklaverei gab. Und Sie sehen, was sehen wir denn noch? Wir sehen Schilder, auf denen steht, dass es endlich Justice geben soll. Und wenn Sie mal ganz links schauen, gibt es noch eine Pappfigur, die ja im Prinzip die Form eines Menschen hat. Und da steht drauf, no new jail or prison construction. Und das ist als kritischer Kommentar zu deuten zum Phänomen der massenhaften Inhaftierung von afroamerikanischen Männern und Frauen, die in keinem Verhältnis steht zum prozentualen Bevölkerungsanteil und den Eindruck erwecken lässt, dass Menschen vor allen Dingen aufgrund ihrer Hautfarbe im amerikanischen Justizsystem eine bestimmte Behandlung erfahren und dann in die Prison Pipeline eingefüttert werden und zum Anwachsen des sogenannten Prison Industrial Complex beigetragen haben. Zu diesen Themen oder um diese Themen, die Sie auf diesem Foto sehen, wird es in meinem Vortrag gehen. Ich würde mich gerne befassen heute mit dem Phänomen der Polizeigewalt und ich habe Polizei in Klammern gesetzt, weil Gewalterfahrungen zum einen von Polizeibeamten ausgelöst oder durchgeführt werden, aber Polizisten, meistens sind es weiße Männer, nicht alleine diejenigen sind, die gegenüber Afroamerikanern Gewalt anwenden, sondern es auch Menschen mit einer Einstellung sind, die man im amerikanischen Kontext als White Supremacy, also ein weißes Überlegenheitsgefühl, bezeichnen würde, die Gewalt ausüben. Ich würde dann ganz kurz eingehen auf die Geschichte der vergeschlechtlichten Gewalt. Ich würde sagen, dass das, was wir in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren insbesondere, aber auch mit Blick auf die Vergangenheit beobachten können oder konnten, eine Form von vergeschlechtlichter Gewalt ist, unter der vor allen Dingen schwarze Männer leiden oder die von ihr betroffen sind. Und dazu würde ich gerne Ihnen einige Ausführungen geben und insbesondere auf das Phänomen der Lynchings eingehen. Ich würde mich dann gerne kurz befassen mit dem sogenannten Prison Industrial Complex, also zum einen der Professionalisierung und der Privatisierung des amerikanischen Gefängniswesens in den Vereinigten Staaten, das in allererster oder zu einem hohen Anteil, das hatte ich gerade schon erwähnt, sich mit afroamerikanischen Gefängnisinsassen befasst und anderen People of Color, viele Latinos, und ihnen das, die Idee oder die Argumentationsweise einer amerikanischen Rechtswissenschaftlerin gerne nahebringen, die die Entstehung dieses Prison Industrial Complexes mit seiner Rassentrennung als neue Form der Jim Crow-Rassentrennung in den Vereinigten Staaten interpretiert. Also was früher auf der Straße geschehen ist und in allen möglichen öffentlichen Einrichtungen, wo Weiße und Schwarze unterschiedliche Einrichtungen benutzen mussten, ist verschwunden und stattdessen wird eine neue Form der Rassentrennung dadurch praktiziert, dass Afroamerikaner vor allen Dingen junge Männer in Gefängnissen sitzen und jungen weißen Männern eben dieses Schicksal nicht widerfährt. Ich würde gerne kurz danach eingehen auf die Debatte um Mindeststrafmaße, also die Debatte darum, wie afroamerikanische Täter und Täterinnen vom Justizsystem behandelt werden, bevor sie dann zu einer Haftstrafe verurteilt werden und wie hoch diese Haftstrafe ist, bevor ich dann in meinem abschließenden Teil eingehe auf die Frage, womit haben wir es denn eigentlich zu tun, wenn wir uns die Black Lives Matter Bewegung angucken? Ist das sowas wie eine neue Bürgerrechtsbewegung? Wie inklusiv, exklusiv ist die? Wie sichtbar ist sie? Welche Kommunikationsmedien benutzt sie? Und wie ist ihre Tragweite und ihre Bedeutung in der zeitgenössischen Debatte um Rassismus in den Vereinigten Staaten zu deuten? Und ich würde jetzt gerne einsteigen mit dem Thema Polizeigewalt und Ihnen einige Beispiele der Vergangenheit illustrieren. Und da fange ich an mit der Geschichte von Trayvon Martin, der ist mittlerweile schon 4 Jahre her, am 26. Februar von George Zimmerman, einem Nachbarschaftswächter. Es war noch nicht mal ein offizieller privater Sicherheitsdienst, für den Zimmerman gearbeitet hat, sondern eine Neighborhood Watch, die privat organisiert hat, also Trayvon Martin erschossen hat. Und Trayvon war ein 17-jähriger afroamerikanischer junger Mann, der in Sanford war, um seinen Vater zu besuchen. Seine Eltern sind geschieden und hatten geteiltes Sorgerecht und ever so often ist Trayvon Martin zu seinem Vater nach Sanford gefahren und ist an dem Abend des 26. Februar am frühen Abend zu einer Tankstelle gegangen, die etwas außerhalb der Gated Community lag, in dem sein Vater lebt, um sich eine Flasche Eistee und ein kleines Tütchen Süßigkeiten Skittles zu holen. Das sind so Zuckerbonbons, die, glaube ich, nicht nur bei amerikanischen Jugendlichen sehr beliebt sind. Und er war, ähnlich wie auf diesem Bild, an diesem Abend leger gekleidet, mit einer Jeans und einem Hoodie, also einem Kapuzen-Sweatshirt. Und diese Aufmachung hat genügt, um George Zimmerman nachdenklich zu machen und Trayvon Martin als verdächtig erscheinen zu lassen. Dann gab es eine kurze Auseinandersetzung zwischen den beiden, an deren Ende Trayvon Martin tot war. Und die Frage ist bis heute, es gab danach einen Indizienprozess, was ist da genau passiert? Ja, ist also ein Amerikaner mit lateinamerikanischem Hintergrund, der unwesentlich älter ist als Trayvon Martin, auf diesen afroamerikanischen jungen Mann gestoßen, der in Augen von Zimmerman ganz bestimmte Vorstellungen eines Stereotyps afroamerikanischer junger Männer ausgelöst hat, die überhaupt nichts damit zu tun hatte, wer dieser junge Mann war und was er bis dato gemacht hatte. Und es scheint so zu sein, dass allein diese Vorstellung des Andersartigseins gereicht hat, um Zimmerman in eine physische Konfrontation mit Trayvon Martin zu verwickeln und ihn dann am Ende zu erschießen. Ein anderes Beispiel, das sich auf Staten Island abgespielt hat. Und in dem Fall, wenn ich mal kurz zurückgehen darf, ist es hier keine Polizeigewalt, sondern Gewalt ausgeübt von einem privaten Sicherheitsdienst oder Vertreter eines privaten Sicherheitsdienstes. Wenn wir jetzt weitergehen zu diesem Beispiel, handelt es sich um Eric Garner, der am 17. Juli 2014 von einem Polizisten des New York Police Departments erwürgt wurde. Und Eric Garner war in Staten Island, in einem der kleinen Nachbarschaften, da unterwegs auf der Straße und wurde von einer Gruppe von Polizisten angehalten, weil er angeblich einzelne Zigaretten verkauft haben soll, was in den Vereinigten Staaten illegal ist. Da dürfen Zigaretten nur als Paket verkauft werden und Cigarette Hustling, also der Einzelverkauf, ist verboten. Die fünf insgesamt, die Gruppe der fünf, hat dann Garner umringt, ihn damit konfrontiert, dass er einer illegalen Tätigkeit nachgeht. Einer hat ihn dann in den Würgegriff genommen, das sehen Sie auf dem Foto auf der rechten Seite, ihn niedergerungen, und obwohl Garner zigfach gesagt hat, dass er keine Luft mehr bekommt, I can't breathe, davon gibt es ein Video, das Sie sich angucken können, hat der Polizist nicht nachgelassen und irgendwann im Laufe dieser Konfrontation ist Garner dann erstickt. Frage, was ist hier passiert? Ja, derjenige, der am Ende dieser Konfrontation zu Tode gekommen ist, hat angeblich etwas getan, zu dem er sich überhaupt nicht rechtfertigen konnte und schien aus den Augen der Polizei einem ganz bestimmten Täterprofil zu entsprechen, nämlich eines Afroamerikaners mittleren Alters, der verdächtigt wurde, illegalen Aktivitäten nachzugehen und jetzt nicht Drogen, sondern in dem Fall Zigaretten illegal zu verkaufen. Und insofern ist es hier auch wieder ein Stereotyp, das die New Yorker Polizei zum Handeln motiviert hat. Nächstes Beispiel, Ferguson, Missouri, haben Sie bestimmt alle von gehört, im August 2014, und Sie sehen, dass in diesem Jahr eine ganze Reihe von Konfrontationen zwischen Afroamerikanern und Polizisten stattgefunden haben. Am 9. August 2014 wird Michael Brown vom Polizisten Darrell Wilson erschossen in Ferguson, Missouri. Das ist ein Suburb, eine Vorstadt von St. Louis, Missouri. Und Michael Brown war mit einem seiner Freunde in einem Kiosk, wo sie sich auch verschiedene Dinge gekauft haben, und da soll er auch irgendwas geklaut haben und dann relativ schnell aus dem Laden rausgegangen sein. Das ist aber nicht der Grund dafür, warum er von Wilson überhaupt angehalten worden ist oder warum Wilson auf ihn aufmerksam geworden ist, sondern der Grund, warum Wilson auf ihn aufmerksam geworden ist, ist einfach, dass Brown mit seinem Freund da irgendwie auf der Straße unterwegs war, und es war nicht 100% klar aus Sicht des Polizisten, wohin die beiden da unterwegs sind, die auf dem Nachhauseweg waren. Und auch da hat es dann eine kurze Konfrontation zwischen Wilson und Brown gegeben, der sich angeblich ins Auto reingelehnt hat, und Wilson wusste nicht mehr, was er machen sollte. Anyway, am Ende der ganzen Veranstaltung ist Michael Brown tot. Mit einer ganzen Reihe von Schüssen niedergestreckt. Und während schon der Tod von Trayvon Martin einen Aufschrei von Seiten verschiedener Bürgerrechtsorganisationen zur Folge hatte und Trayvon Martins Eltern relativ schnell aufgetreten sind, um die Öffentlichkeit über den Tod ihres Sohnes nicht nur zu informieren, sondern diese auch zu mobilisieren, zog der Tod von Michael Brown tagelange gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen der Polizei von Ferguson und der African American Community nach sich. Und hier sehen Sie eine junge Frau auf der Straße stehend in einem selbstgemachten Schild, auf dem steht: "Excuse me, we need answers for Michael Brown Jr." Und diese Form des Protestes und diese Form des Auftretens ist relativ typisch für das Engagement eines Teils der Community. Und was Sie im Hintergrund sehen und was die Konfrontation zwischen Polizei und Local Community prägt, ist diese völlig hochgerüstete Truppe, die über mehrere Tage in Ferguson regelrecht stationiert war. Und als die lokale Polizei die Situation nicht mehr in den Griff bekommen hatte, hat der Gouverneur von Missouri die National Guard zur Hilfe gerufen. Die Auseinandersetzungen sind meistens tagsüber friedlich verlaufen und sind oft dann in der Nacht oder gegen Abend in Riots übergegangen. Hier sehen Sie zwei junge Männer, die zur Gruppe derer gehören, die gegen protestieren, was mit Michael Brown passiert ist, haben ein Megafon dabei, die stehen da vor einer Tankstelle und versuchen, was auch immer sie zu sagen haben, in die Menge hinauszuschreien. Und wenn man jetzt da mal so ein bisschen rauszoomt, ja, das ist eine Szene, die sich dann am Abend immer wieder geboten hat, sehen Sie auf der von hier aus nördlicheren Seite die Demonstranten stehen, die immer und immer wieder nicht nur zu diesem Zeitpunkt gegen den Tod von Michael Brown protestieren, sondern immer stärker artikulieren, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes die Nase voll haben von ständiger, permanenter Polizeibelästigung und Polizeigewalt. Und sie deuten eben den Tod von Michael Brown nicht als Einzelfänomen, sondern als Ausdruck einer strukturellen Ungerechtigkeit, die Beziehung zwischen lokaler Community und lokalen Polizeibehörden seit Jahrzehnten prägt. Und was man auch auf diesem Bild sieht, ist die Art und Weise, wie sich Polizeigewalt da räumlich formiert, den Protestierenden fast als Phalanx gegenübertritt und ungeheuer hochgerüstet ist. Ja, viele amerikanische Polizeidepartments übernehmen Surplus-Material von der amerikanischen Armee. Was die amerikanische Armee nicht mehr braucht, nehmen lokale Polizeibehörden mittlerweile ab, um dann im Falle des Falles, der für Polizeibehörden hier in Ferguson eingetreten war, reagieren zu können. Hier sehen Sie nochmal ein Bild. Also hier tragen mittlerweile die Polizeibeamten Gasmasken, weil sie mit Tränengas auch gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Und ich würde, um das so ein bisschen Ihnen in eine historische Perspektive zu setzen, diese Bilder gerne kontrastieren mit den visuellen Erinnerungen, die sich in das Gedächtnis vieler Amerikanerinnen und Amerikaner aus der Bürgerrechtsbewegung der 1950er und der 1960er Jahre eingeschrieben haben. Sie könnten mir natürlich jetzt den Vorwurf machen, dass ich Ihnen hier sehr einseitiges Bildmaterial zur Verfügung stelle, ja, und nur sage, oh, da sind die bösen Polizisten und da sind die guten Demonstranten. Es gibt ein unglaublich umfangreiches Visual Archive von Bildmaterial über diese Race Riots und über diese Auseinandersetzungen. Wenn Sie sich das anschauen und sich anschauen, inwiefern nicht nur Bürgerrechtsorganisationen, sondern auch Politiker in Washington und die Zivilgesellschaft auf diese Auseinandersetzung reagiert hat, werden Sie sehen, da ist einiges im Argen. Ja, und das, was da im Argen ist, denke ich mir jetzt nicht hier spontan aus, sondern das kann man an vielen Stellen, vielen anderen Stellen der Vereinigten Staaten auch diagnostizieren. Und ich würde gerne Sie einladen, sich diese Bilder anzugucken und die miteinander zu vergleichen. Was man nämlich, da sieht man sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ja? Und es geht ja auch immer um die Frage, was hat sich in den USA verändert? Wie ist es um die Race Relations bestellt und was ist vielleicht auch gleich geblieben? Und auf der rechten unteren Seite sehen Sie ein Bild, Mitte der 60er Jahre, verschiedene Aktivitäten, die Bürgerrechtsorganisation in der Zeit in Birmingham, Alabama, haben stattfinden lassen. Da ist es vor allen Dingen um die Integration von Schulen und die Integration von Konsumeinrichtungen gegangen. Und damals ist die Polizei, die lokale Polizei, massiv gegen friedliche Demonstranten vorgegangen, die nach dem Prinzip der Non-Violent Direct Action ihre Protestkampagnen organisiert haben. Und hier sehen Sie ein Beispiel, wie zwei Schäferhunde auf einen afroamerikanischen Mann losgehen. Und wenn man sich jetzt das obere Bild anguckt, da stehen die beiden, ich will es mal sagen, Konfliktparteien einander noch friedlich gegenüber. Da wird noch gesprochen, da wird noch diskutiert, aber Sie sehen, auch da sind Hunde im Einsatz und es gibt offensichtlich sehr großen Diskussionsbedarf. Hier ein ähnliches Bild. Das ist das Bild auf der rechten Seite von einer Bürgerrechtsdemonstration, die 1965 in Selma, Alabama stattgefunden hat. Dieses Ereignis hat im vergangenen Jahr seinen, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, 50. Geburtstag gefeiert. Und in Selma ging es um das Wahlrecht von Afroamerikanern. Und die Organisation, die dort den Civil Rights March oder die dort tätig war, wollte einen Marsch für das Wahlrecht organisieren und durchführen von Selma nach Montgomery. Ja, es gab verschiedene Gerichtsbeschlüsse, dass dieser Marsch nicht stattfinden sollte. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie, wie sich die Demonstrierenden und die Polizei begegnen auf einer Brücke in Selma. Und der Mann im Trenchcoat ist John Lewis, der bis heute als Abgeordneter des Staates Georgia im amerikanischen Repräsentantenhaus sitzt. Und Sie sehen eine ähnliche Szene auf der rechten Seite. Ja? Wieder diese Kette von Polizisten und ein Mann, der versucht zu argumentieren. So sah das dann wenig später in Selma aus. Da sind nämlich die Demonstranten wirklich losmarschiert und dann brutalst von der Polizei zusammengeschlagen worden. Und ähnliche Szenen sieht man eben auch in Ferguson, Missouri. Als Reaktion auf die Ereignisse in Ferguson sieht man nicht nur Gewalt als Gegenreaktion, also gewaltsamer Widerstand als Strategie ist da versucht worden, aber letztendlich nicht erfolgreich zur Anwendung gekommen. Man sieht aber auch, dass die Zivilgesellschaft sich formiert und reagiert. Und was Sie hier auf diesem Bild sehen können, ist, dass es sehr viele junge Afroamerikaner sind, die sich sammeln, die sich zu Protestzügen formieren und die ihre Bedürfnisse und ihre Forderungen beginnen zu artikulieren. Und man muss sagen, dass es sowas vor Ferguson in den Vereinigten Staaten lange nicht gegeben hat. Ja, dass in relativ organisierter Art und Weise, die zunächst spontan ist, die aber in diesen wenigen Tagen, nachdem dann auch die Riots abgeklungen sind, die Straße für sich reklamiert und ganz wortstark die Ansprüche, auf Rechte, die Bürgerrechte von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen beginnt einzufordern. Und Sie sehen, dass es zunächst immer festgemacht ist, ja, am Tod von Michael Brown, aber Sie sehen auch, und das ist ein schönes Beispiel, dass es hier nicht um dieses individuelle Schicksal geht, sondern dass sehr schnell dieses Einzelschicksal in einen größeren Kontext gestellt wird und jetzt in diesem Bild der Slogan Black Power, der die zweite Hälfte der Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren auch als Form des gewaltsamen Widerstandes postuliert hat, hier aufgegriffen wird. Es gibt nämlich immer noch verschiedene Bewegungen, die sich als Black Power Bewegungen definieren und die jetzt wieder auf die Straße gehen, um die Rechte von Afroamerikanern zu reklamieren und besonders gegen die Behandlung zu demonstrieren, die junge afroamerikanische Männer vielerorts von Seiten der Polizei erfahren. Und Sie sehen dann in diesem Zusammenhang auch, dass zum ersten Mal dieser Slogan Black Lives Matter auftaucht. Ja, und zunächst ist das nur ein Slogan, dass Leute sagen, Black Lives Matter too. Ja, schwarze Leben zählen auch. Und aus dieser Bewegung heraus formiert sich dann diese größere Bewegung, die sich immer noch, und darauf werde ich nachher noch ein bisschen eingehen, als Bewegung sieht und nicht als Organisation. Aber es sind eben zunächst Poster, während Demonstrationen hochgehalten werden und Märschen, die sich für friedliche Auseinandersetzungen stark machen, die dann diesen Slogan in das nationale Bewusstsein bringen. Denn nicht nur auf den sozialen Medien ist sehr viel über Ferguson berichtet worden, sondern es waren Dauerbrenner auf allen Nachrichtenkanälen. Ja, und insofern kann man sagen, sind diese Poster und diese selbstgemachten Plakate ein ganz wichtiges Mittel gewesen, um die Bedürfnisse und die Befindlichkeiten und auch die Forderungen dieser neuen, sich formierenden Bewegung zu artikulieren. Hier sehen Sie nochmal ein Beispiel dafür. Ja, und hier sieht man auch, wie die Geschichte, die in Ferguson stattgefunden hat, auch nochmal auf eine andere Art und Weise in einen größeren nationalen Kontext gestellt wird. Es gibt nämlich eine lange Liste von Namen, Stolen Lives Killed by Law Enforcement. Ja, und das ist so ein bisschen gemacht in Anlehnung an das Memorial, das in Washington D.C. steht und das an den Vietnam, die Gefallenen des Vietnamkrieges erinnert. Das ist nämlich das sind zwei große Wände, auf die die Namen der Gefallenen eingraviert sind. Das sind so schwarze Granitplatten und es sieht sehr ähnlich aus wie dieses Poster. Ja, auch hier wird wieder an Erinnerungskultur oder es wird Erinnerungskultur angezapft, um auf die besondere Gewalterfahrung junger afroamerikanischer Männer aufmerksam zu machen. Und na, man könnte jetzt meinen, irgendwie Ferguson ist wichtig als so ein Signalpunkt oder als auch Wendepunkt, aber dem war nicht so. Die Geschichte von Gewalterfahrung geht auch danach weiter. Ja, und ein Beispiel fand am 4. April 2015 in Charleston, South Carolina statt, als Walter Scott von der Polizei angehalten wurde, weil sein Bremslicht nicht richtig funktionierte. Er ist dann im Verlaufe, was man in den Vereinigten Staaten nie tun sollte, dieser Auseinandersetzung aus dem Auto ausgestiegen und weggerannt und ist dann, Sie sehen das, im Wegrennen von dem Polizisten, der ihn angehalten hat, erschossen worden. Und ein weiteres, letztes Beispiel in diesem Zusammenhang, die Geschichte von Freddie Gray, der am 12. April während der Rassenunruhen in Baltimore 12. April 2015, das war also im letzten Jahr, während der Rassenunruhen in Baltimore, Maryland, von der Polizei festgenommen wurde und sich auf dem Weg ins Polizeipräsidium im Polizeibus so schwere Verletzungen zugezogen hat an der Wirbelsäule, dass er später seinen Verletzungen erlegen ist. Und das ist bis heute nicht klar. Der Prozess läuft immer noch, wie es dazu gekommen ist. Ja, ob er also Opfer von Misshandlungen war und insofern ein weiteres Beispiel für einen jungen Afroamerikaner, der von Seiten der Staatsgewalt offenbar nicht die Behandlung erfahren hat, die einem weißen jungen Mann wahrscheinlich angedient worden wäre. Ich würde das jetzt gerne Ihnen ein bisschen historisch aufbereiten und kurz auf die Geschichte der vergeschlechtlichten Gewalt eingehen. Das ist nichts Neues, ja. Es gibt es schon sehr lange und ein gutes Beispiel dafür ist Lynchjustiz. Ja, und Lynchjustiz nahm im ausgehenden 19. Jahrhundert drastisch zu, nämlich in der Phase, als Afroamerikaner die politischen Rechte, die sie nach der Reconstruction, der Phase nach dem Bürgerkrieg erfahren hatten, wieder aufgeben mussten, weil eine weiße Herrscherelite sich politische Handlungsspielräume zurückeroberte und gezielt auf Lynchjustiz zurückgriff, um die afroamerikanische Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Und vor den 1890ern, so hat es auch ein Kollege Manfred Berg aus Heidelberg in einer Publikation dazu gezeigt, fungierte Lynchjustiz vor allen Dingen als Mittel, sich widerständiger Menschen zu entledigen. Ja, Leute, die sich irgendwie Appetit benahmen und die als Troublemakers galten. Und da konnte es manchmal reichen, dass ein afroamerikanischer Mann eine weiße Frau falsch angeguckt hatte. Und um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wird Lynchjustiz dann zum Mittel auch der systematischen Unterdrückung von Afroamerikanern. Und an vielen Stellen ja, werden Tötungsrituale von weißen Gemeinden als Gemeinschaftserlebnisse zelebriert. Und das erinnert an die öffentlichen Hinrichtungen im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit. Und warum ist das so? Ja, also warum, ja, oder nicht warum ist das so, sondern das hat was damit zu tun, wenn man sich Gewalt, vergeschlechtlichte Gewalt, mit Blick auf afroamerikanische Männer anschaut, dass männliche Afroamerikaner selten in der Vergangenheit als Individuen, sondern eher als Stereotype wahrgenommen worden sind und weiße Wahrnehmungsmuster nur für ein sehr enges Spektrum an Verhaltensvarianten überhaupt offen war. Und diese beiden Bilder, die ich Ihnen hier zeige, das ist einmal der Stereotyp des Jim Crow. Das ist eine Minstrel-Figur, die einen eher naiv, lustigen, unbeschwerten, aber auch nicht ganz ernstzunehmenden afroamerikanischen Mann repräsentiert. Und auf der rechten Seite den Dandy Jim, eine Figur, die es eher, während die Linke eher im Süden der Vereinigten Staaten sehr populär war, war der Dandy Jim eher eine, die im Norden der Vereinigten Staaten imaginiert worden ist. Und als andere Variante, die Menschen, vor allen Dingen weiße Amerikaner, über Jahrhunderte beschäftigt und die sie immer wieder neu erfunden und ne, perpetuiert haben in ihrer Auseinandersetzung mit Afroamerikanern, die Vorstellung vom schwarzen Mann als dem sexuellen Aggressor. Ja, und auf der linken Seite sehen Sie, jetzt muss ich mal ganz kurz heißen, The Negro Beast, eine Publikation von Charles Carroll aus dem Jahr 1900, die nochmal versucht, eine Rechtfertigung dafür zu liefern, wieso Weiße und Afroamerikaner als grundsätzlich unterschiedliche Menschentypen zu verstehen sind und die in diesem Gedankenspiel, in diesen rassistischen Gedankenspielen afroamerikanische Männer vor allen Dingen als aggressiv, hypersexualisiert und von einem unglaublichen sexuellen Interesse an weißen Frauen getrieben imaginieren. Und Vorstellungen dieses hypersexualisierten männlichen Aggressors ziehen sich dann durch unterschiedliche Formen der visuellen Repräsentation, zum Beispiel in dem Film The Birth of a Nation von D.W. Griffith aus dem Jahr 1900 und Hollywood-Produktionen, Theaterstücken und so weiter. Und ein Beispiel, das ich Ihnen hier rausgesucht habe, ist der Film Regeneration aus dem Jahr 1923. Und Sie sehen auf dem Filmplakat diese unheimliche Figur des afroamerikanischen sexuellen Aggressors, der auf die weiße Frau es abgesehen hat, die sich ihm da kaum entziehen kann. Und weil afroamerikanische Männer so konstruiert werden und imaginiert werden von denjenigen Eliten, weißen Eliten, die in den USA das Sagen haben und normative Vorstellungen von schwarzer Männlichkeit entwerfen, kommt es immer wieder zu Übergriffen auf afroamerikanische Männer in Form von Lynchjustiz. Auch Frauen sind gelyncht worden, aber der Großteil der Menschen, Afroamerikaner, die gelyncht worden sind in der Geschichte der Vereinigten Staaten, waren männlich. Und hier habe ich Ihnen einige Zahlen mitgebracht. Da sind jetzt Zahlen zusammengetragen aus einigen Staaten des tiefen Südens, Mississippi, Georgia, Texas, Louisiana und Alabama. Und da sehen Sie die Gesamtzahl aller Lynching-Opfer zwischen 1882 und 1968. Und Sie erkennen auf dieser Tabelle, das zeigen Ihnen die beiden Säulen in der Mitte und auf der rechten Seite, dass wirklich der Großteil der Menschen, die Lynchjustiz erfahren und in den allermeisten Fällen nicht überlebt haben, Afroamerikaner waren. Und das überspringe ich jetzt mal. Wenn wir vielleicht die PowerPoint-Präsentation irgendwo hochladen, können Sie sich das ja nochmal angucken, wenn Sie mögen. Das war ein Beispiel eben für so ein ritualisiertes Lynching, das als Gemeindefest fast gefeiert worden ist. Und Sie sehen, dass wann immer sowas passiert ist, eine nationale Bürgerrechtsorganisation, die National Association for the Advancement of Colored People, an dem Tag im Hauptquartier von ihrer Organisation in New York City eine Fahne zur Straße hinaus gehängt hat. Ich würde gerne noch einen anderen Fall von Gewaltausübung betrachten, nämlich diejenige, die explizit durch weißes Überlegenheitsdenken motiviert ist. Ja, wenn Sie sich Gewalt anschauen, die von weißen Polizisten ausgeübt worden ist, ist weißes Überlegenheitsdenken vielleicht ein Werte- und Erfahrungs- und Handlungshorizont, der das Handeln von meist männlichen Polizisten beeinflusst, vielleicht unbewusst, vielleicht manchmal auch bewusst. Aber es ist sicher nicht der Hauptgrund, warum ein Vertreter der Polizeigewalt eine andere Person erschießt oder gewaltsam in die Mangel nimmt. Anders war das im letzten Jahr in Charleston, South Carolina, als Dylan Roof, ein 21-jähriger junger Mann aus South Carolina, in die älteste afroamerikanische Kirchengemeinde, die sich in der Stadt befindet, gekommen ist, da erst eine Stunde lang mit einigen Gemeindemitgliedern an einer Bibelstunde teilgenommen hat, bevor er dann fast alle Anwesenden erschossen hat. Und das war in diesem Fall keine Gewalt, die sich ausschließlich gegen afroamerikanische Männer gerichtet hat. Unter den Toten waren auch eine Reihe von Frauen, aber es ist ein Beispiel dafür, wie Gewalterfahrung sich zum alltäglichen Phänomen nicht nur entwickelt hat, sondern sich als solches immer wieder manifestiert und unterschiedliche Rationalisierungsstrategien dieser Form der Gewaltausübung zugrunde liegen können. Hier sehen Sie ein Bild des Täters, der sich auf diesem Selfie identifiziert als Anhänger der American Confederacy, also derjenigen Staaten des tiefen Südens, die im 19. Jahrhundert die Union verlassen haben und den Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges damit herbeigeführt haben. Und allein die Tatsache, dass er diese Flagge in der Hand hält, identifiziert ihn als Anhänger welcher White Supremacist-Bewegung auch immer. Hier sehen Sie ein Bild von der Trauerfeier und Aufnahmen von den einzelnen Gemeindemitgliedern, die da ums Leben gekommen sind. Und an dieser Trauerfeier, an der späteren offiziellen Trauerfeier, hat dann auch Barack Obama teilgenommen und wichtiges amerikanisches Kirchenlied in dem Zusammenhang auch vorgetragen. Ich glaube, ich muss dahin, ne? Ich würde Ihnen gerne jetzt in dem nächsten Schritt noch einige Ausführungen liefern zu dem Problem, was ich am Anfang schon angesprochen habe, nämlich den Ausbau des amerikanischen Gefängniswesens da die Frage in den Blick nehmen, was bedeutet das, womit haben wir es da zu tun und inwiefern kann man das verstehen als neue Form der Rassentrennung in den Vereinigten Staaten, die sich da entwickelt hat. Dazu einige Informationen zu den Inhaftierungstrends in den Vereinigten Staaten. Wenn man sich die Zahlen anguckt, stellt man fest, dass zwischen 1980 und 2008 die Zahl der Gefängnisinsassen von 500.000 auf 2,3 Millionen sich vervierfacht hat. Ja, und während die Vereinigten Staaten einen relativ geringen Teil der Weltbevölkerung stellen, stellen sie mittlerweile ein Viertel all der Menschen auf unserer Erde, die in Gefängnissen sitzen. Ja, und da stellt sich ja schon die Frage, warum ist das so? Wie kann das sein, dass das so ist? Welche Gründe führen dazu? Addiert man die Anzahl der Gefängnisinsassen mit der Anzahl von Personen, die Bewährungsstrafen verbüßen in den Vereinigten Staaten, dann kommen sie auf einen prozentualen Anteil von 3,2 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die irgendwie der Kontrolle des Justizvollzugswesens unterstehen. Und wenn man sich diese Zahlen anschaut, sieht man zudem einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem Verbüßen von Gefängnisstrafen und dem ethnischen Hintergrund derjenigen, die in Gefängnissen einsitzen. Ja, also Afroamerikaner stellen fast die Hälfte aller Gefängnisinsassen in den Vereinigten Staaten. Und sie werden 6-mal häufiger zu Gefängnisstrafen verurteilt als weiße Amerikaner. African Americans und Hispanics zusammen, also die beiden größten ethnischen Minderheiten in den Vereinigten Staaten, bilden 58% aller Gefangenen, auch wenn ihr Bevölkerungsanteil zusammengerechnet nur bei 25% liegt. Ja, und es ist so, dass vor 15 Jahren einer von 6 schwarzen Männern eine Gefängnisstraße verbüßte oder verbüßt hat. Und wir sind im Moment bei einem Zahlenverhältnis, das sich auf 1 von 3 Personen zubewegt. Also jeder dritte afroamerikanische Mann hat schon eine Gefängnisstrafe verbüßt, tut das gerade oder ist auf dem Weg ins Gefängnis. Und die Frage, die sich ja hier stellt, ist, warum ist das so? Ja, also wie kann das sein, dass ein Bevölkerungsteil so stark überrepräsentiert ist bei den Insassen? Kann das sein, dass wirklich so viel mehr Menschen so extrem straffällig werden und dass sich die Straffälligkeit oder die Tendenz, straffällig zu werden, so stark an dem Rassenhintergrund oder der ethnischen Zugehörigkeit ablesen lässt? Menschen fast quasi dazu prädestiniert, ins Gefängnis zu wandern, zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens. Sozialreformer, Bürgerrechtsorganisationen, Strafrechtler und andere haben sich das genau angeguckt. Und eine von diesen ist Michelle Alexander, die Juraprofessorin an der Ohio State University in Columbus ist. Und versucht zu zeigen, dass es weniger wirklich was mit der Schwere der Delikte zu tun hat, die einzelne Täter ausgeübt haben, sondern mit der Art und Weise, wie Menschen innerhalb des Justizvollzugswesens, innerhalb des Strafwesens und auch bei den Sicherheitsbehörden afroamerikanische, vor allen Dingen Männer, als Täter, Pseudotäter stereotypisieren und identifizieren. Ja, also es hat mehr was zu tun mit der Art und Weise, wie afroamerikanische Männer wahrgenommen werden in der amerikanischen Gesellschaft und wie dann, wenn sie straffällig geworden sind, mit ihnen im Justizvollzugswesen umgegangen wird. Das heißt nicht, dass unschuldige Menschen verurteilt werden. Das passiert auch manchmal. Aber es hat vor allen Dingen, diese Zahlen haben vor allen Dingen was damit zu tun, wie mit straffällig gewordenen dann im Justizvollzugswesen umgegangen wird. Und während man bei weißen Straftätern viel häufiger das Phänomen erkennt, dass sie zu relativ kurzen Gefängnisstrafen oder auch nur zu Bewährungsstrafen verurteilt werden, sieht man eine eindeutige Tendenz, die afroamerikanische junge Männer, selbst wenn sie nur kleine Delikte begangen haben, zu maximalen Haftstrafen verurteilt. Ja, und was Michelle Alexanders Herangehensweise an dieses Thema inspiriert, ist ein Nachdenken über Formen institutionalisierten Rassismus in den Vereinigten Staaten. Und sie sagt, also das, was wir da sehen, ist im Prinzip immer noch eine Tendenz, die Welt in alten Mustern von Weiß und Schwarz und den dazugehörigen tradierten, dem tradierten Verstehen von Unterschiedlichkeit zu erklären. Ja, und das führt dazu, dass Menschen unterschiedlicher ethnischer Hintergründe unterschiedliche Charaktereigenschaften zugeschrieben werden und dass ihnen dann von Seiten der Behörden und anderer Einrichtungen völlig unterschiedliche Behandlungen angedeiht werden lassen. Und sie deutet das, was man im privatisierten Gefängniswesen, das eine unglaubliche Expansion erfahren hat, beobachten kann als neue Form der Rassentrennung. Und sie macht auch darauf aufmerksam, dass es zugleich eine rassistische wie sexistische Form der Rassentrennung ist. Ja, also eine Form des Auseinanderdividierens von Menschen, das sowohl auf Race basiert, weil vor allen Dingen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen ins Gefängnis wandern und das zugleich aber auch durch Vorstellungen von Geschlecht motiviert ist, weil es vor allen Dingen Männer sind, die ins Gefängnis wandern. Ja, und das, was diese Menschen dann erleben in Gefängnissen im sogenannten Prison Industrial Complex, wird auch als alltägliche Gewalterfahrung gedeutet. So, was ich Ihnen noch kurz auch einfach nur mitgeben wollte, ist, dass es in diesem Zusammenhang Nachdenken auch gibt über eine Reform von Mindeststrafmaßen in den Vereinigten Staaten. Ja, es wird eine Strafmaßreform im Moment diskutiert im Justizministerium. Und es geht vor allen Dingen um eine Reduzierung von bestimmten Mindeststrafmaßen den Versuch, häufiger Bewährungsstrafen zu verhängen für ganz bestimmte Delikte und eben nicht sofort immer auf harte Gefängnisstrafen zurückzugreifen. Und was diese Strafmaßreform zeigt oder worauf sie basiert, ist eine Infragestellung der Colorblindness von Gesetzen. Ja, und das ist, glaube ich, auch was viele Menschen sich erst in jüngerer Zeit wieder bewusst geworden sind, dass nur weil Gesetze sich so neutral anhören und eine sehr sachliche Sprache haben, sie aber trotzdem durch Differenzkategorien wie Race und Gender entweder motiviert sind oder diesen Differenzkategorien dann einen gesellschaftlichen Ausdruck verleihen. Und insofern ist diese Strafmaßreform auch als Bürgerrechtsinitiative zu verstehen. Abschließend hatte ich gesagt, ich würde Ihnen gerne noch was zur Black Lives Matter Bewegung erzählen. Hier sind einige Erklärungen, die Sie auch auf der Webseite der Organisation finden. Und was ich ganz bezeichnend finde, ist der Slogan, der dort auch zu lesen ist, dass es sich dabei nicht um einen Augenblick handelt. Not a moment, but a movement. Und der Augenblick oder der Moment, auf den hier Bezug genommen wird, das sind die Auseinandersetzungen von Ferguson. Ja, der Tod von Michael Brown, die gewaltsamen Auseinandersetzungen, die darauf folgten und der Versuch, das in den öffentlichen Raum hinein zu artikulieren. Die Organisatorinnen dieser Bewegung sagen, okay, das war so ein Initiationsmoment, aber seitdem gibt es eben eine Bewegung, die sich formiert. Und im ersten Abschnitt können Sie lesen, dass es mittlerweile ein Netzwerk von einzelnen Unterorganisationen gibt, die sich im Land formiert haben. Und in dem zweiten Abschnitt kann man lesen, was diese Organisation will. Ja? It goes beyond, oder eben nicht Organisation, sondern die Bewegung. It goes beyond the narrow nationalism that can be prevalent within black communities, which merely call on black people to love black, live black, and buy black. Keeping straight cis black men in the front of the movement while our sisters, queer and trans and disabled folk take up roles in the background or not at all. Ja, das ist jetzt eine wirklich große Bewegung, bei der es auf der einen Seite um die Rechte von Afroamerikanern geht, aber auf der anderen Seite ganz viele andere Gruppen in diese Bewegung mit aufgenommen werden. Ja, hier geht es um LGBTQ-Rights, die Frage, wer an Männern und an Frauen und allen dazwischen an dieser Bewegung teilhaben kann. Black Lives Matter affirms the lives of black queer and trans folks, disabled folks, black undocumented folks, folks with records, women and all black lives along the gender spectrum. It centers those that have been marginalized within black liberation movements. It is a tactic to rebuild the black liberation movement. Ja, es geht hier um eine Bewegung, die als Taktik, als Strategie verstanden wird, eine schwarze Befreiungsbewegung wieder erstehen zu lassen. Und hier sieht man ganz, ganz viel, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Thematik befasst, ganz, ganz viele Referenzen zu unterschiedlichen Organisation in der alten Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er Jahre. Aber man sieht eben auch Neues, und das sind vor allen Dingen Mobilisierungsstrategien. Hier oben habe ich Ihnen die drei Gründerinnen der Bewegung aufgelistet. Auch über sie kann man auf der Webseite von Black Lives Matter ein bisschen mehr erfahren. Mobilisierungsstrategien nutzen vor allen Dingen soziale Medien. Ich hatte Sie vorhin schon auf das Hashtag aufmerksam gemacht, Black Lives Matter, mit dem man Twitter als Medium erfolgreich genutzt hat. Und eine Kollegin von mir aus den Vereinigten Staaten, die bei uns vor einigen Monaten einen Vortrag gehalten hatte, hatte auch auf Black Twitter aufmerksam gemacht. Ja, auf die Tatsache, dass Afroamerikaner sehr erfolgreich Twitter nutzen und es durch die Art und Weise, wie sie es nutzen, immer schaffen, dort Hashtags zu kreieren und Diskussionen zu bestimmten Themen auszulösen. Also insofern Black Twitter, ganz wichtig, und natürlich Facebook, ja, als Organisations- und Artikulationsplattform. Grafik einfügen habe ich nicht gemacht. Damit bin ich am Ende und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.